Nikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Vielen Dank fürs Einschalten. Es grüßt Sie Alexander Schmidt. Viele nennen es Holocaust, Verfolgung und Massenvernichtung der Juden in Europa zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland. Ein düsteres und mörderisches Kapitel in der Geschichte unseres Landes. Im Hebräischen spricht man von der Shoah, von der großen Katastrophe, dem großen Unglück. Bereits 1933 begann mit der Machtübergabe an Hitler die Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen. Jahre danach kam es zum Völkermord, zur Perfektionierung der industriell betriebenen Vernichtung von Menschenleben. Josef Szeiner, ehemaliger Auschwitz- und Buchenwald-Häftling, sagte einmal folgende Worte: Es gibt nicht Teufel und Menschen in Auschwitz, sondern Menschen und Menschen. Die einen errichteten und betrieben das Konzentrationslager, die anderen wurden umgebracht. Am Ende weit über 1 Million, allein in Auschwitz. In den heimlichen Aufzeichnungen von Chaim Hermann, Häftling des Sonderkommandos in Auschwitz, findet man folgende Worte: Seitdem ich hier bin, habe ich niemals an die Möglichkeit der Rückkehr gedacht. Ich wusste, ebenso wie wir alle, dass die Verbindung mit jener Welt unterbrochen ist. Es ist hier eine andere Welt. Wenn ihr wollt, so ist es die Hölle. Aber Dantes Hölle ist ungeheuerlich lächerlich im Vergleich zur Wirklichkeit von hier. Und wir sind ihre Augenzeugen, die nicht überleben dürfen. Ende November 1944 wurde Chaim Hermann von der SS ermordet. Er war Häftling des Sonderkommandos in Auschwitz. Daneben gab es in Europa viele weitere Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Den Soldaten bot sich dabei buchstäblich ein Bild des Grauens. Viele Jahre später wird zu diesen Dingen geforscht und es werden beispielsweise Akten der SS-Bauleitung Auschwitz zutage gefördert. Man untersucht Verhörprotokolle aus Moskau, man findet zeithistorische Firmendokumente, die eine enge und gut organisierte Zusammenarbeit deutscher Firmen mit der SS aufzeigen. Das alles sind Schlüsseldokumente zum Holocaust, die den Gasmord in Auschwitz belegen. Und es gab Überlebende. Die Jüdin Helene Wyman erzählte von der seelischen Not vieler Juden, die genau wie sie selbst den Terror und die Vernichtungsmaschinerie des Nationalsozialismus überlebt hatten. 1960 gründeten Friedrich und Luise Notacker das christliche Werk Zedaka. Eben diese Helene Wyman, eine Frau, die die Shoah überlebt hat, gab ihnen damals einen Impuls dazu. Notacker war ein pietistischer Prediger der Liebenzeller Mission und bereits im Ruhestand. Er reiste nach Israel und traf dort auch viele KZ-geschädigte Juden. Das hebräische Wort Zedaka steht übrigens für Wohltätigkeit. Der Auftrag Gottes aus Jesaja 40, Vers 1 ist auch heute ein aktuelles Motto der Arbeit von Zedaka. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Meisenbach ist ein kleiner Ort im Schwarzwald in der Nähe von Bad Liebenzell. 500 Einwohner leben dort. Und der christliche Verein Zedaka hat hier seinen Sitz. Von Meisenbach aus wird die Arbeit in Israel koordiniert. Der Verein wird durch Spenden aus dem Freundeskreis finanziert. In Meisenbach befindet sich auch das Zedaka-Gästehaus, das Haus Bethel. Im nordisraelischen Maalot, unweit der Grenze zum Libanon, befindet sich das Pflegeheim Beit Eliezer. Seit 1984 dient damit der christliche Verein Zedaka pflegebedürftigen jüdischen Menschen, die den Nationalsozialismus überlebten. Zedaka plant aktuell sogar den Ausbau seines Heims für Holocaust-Geschädigte. Angesichts der aktuellen Zahl von 193.800 Holocaust-Überlebenden, laut einer offiziellen Statistik in Israel, eine durchaus wichtige Investition. Zudem wird Shavi Zion ein Erholungsheim betrieben. Dort haben Überlebende der Shoah, des Holocaust, die Gelegenheit, einen kostenlosen Urlaub am Mittelmeer zu verbringen. Pünktlich zum Jubiläum 60 Jahre Zedaka haben wir für Sie zwei aktuelle Interviews.
Wir sind immer noch bei der Jugendmissionskonferenz in Naila im Norden Bayerns. Jetzt habe ich zwei Mitarbeiter von CDRK bei mir. Ich möchte zuallererst einmal Christina vorstellen. Sie war 2 Jahre in Israel. Grüß dich, Christina.
Hallo.
Wie waren deine Eindrücke? Ich habe ja ein Interview damals mit dir geführt, bevor du nach Israel gegangen bist. Und jetzt rückblickend, du hast 2 Jahre dort gearbeitet im Land, du hast Leute kennengelernt, ihre Geschichten gehört, auch von diesen Holocaust-Überlebenden. Was sind so die prägenden Eindrücke oder ja, die prägenden Erlebnisse?
Ja, es gab sehr vielseitige Eindrücke, Erlebnisse. Einmal das Land betreffend Israel, die Geschichte Gottes mit Israel kennenzulernen, das Judentum kennenzulernen und natürlich auch die Holocaust-Überlebenden. Eindrücke habe ich natürlich im Alltag bekommen, auf Stationen, durch das Arbeiten oder durch die Pflege, durch das Zusammenleben mit den Holocaust-Überlebenden, aber auch wenn ich unterwegs war, in der Stadt oder in der Wüste, Begegnungen hatte mit Menschen, gab es viele Eindrücke, die mich überwältigt haben.
Ich kann mich erinnern, eine der Fragen damals war ja, wie man mit diesem Leid umgeht, das einem begegnet, wenn man jetzt die Begriffe Holocaust oder sowas hört oder auch ja, Vernichtungslage oder all diese schweren Themen. Wie ging es dir denn in dieser Zeit, also wenn du diese Schicksale so hautnah miterlebt hast praktisch oder davon gehört hast?
Ja, das hat nicht den ganzen Alltag bestimmt, aber es gab Momente, wo Situationen eben aufkamen oder Heimbewohner erzählt haben oder wo ich eben konfrontiert worden bin mit der Geschichte. Und das packt einen immer wieder neu. Also das sind Situationen, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann, mit denen man teilweise auch überfordert ist und natürlich auch verarbeiten muss. Man redet viel miteinander, man kann auch mit Heimbewohnern drüber sprechen. Einige sind da sehr offen und erzählen auch viel. Und ja, damit umzugehen ist teilweise nicht so leicht, aber ja, das geht mit Gott oder im Hinblick auf Jesus kann man das versuchen zu verarbeiten und ja.
Okay, das ist vielleicht mein begrenzter Einblick in die Arbeit in Mahalot dort mit diesen Holocaust-Überlebenden. Vielleicht sehe ich das auch zu einseitig, aber ihr habt sicherlich auch miteinander gelacht, ihr habt auch schöne Momente erlebt. Vielleicht erzählst du auch davon, wie du den Alltag diesen Leuten einfach versüßt hast.
Ja, das stimmt. Es gab auch zwischendurch ganz viel zu erleben. Wir hatten auch viel Freude und Spaß auf der Arbeit durch das Miteinander mit den Heimbewohnern, mit den Arbeitskollegen, die ja wirklich alles Christen sind. Man hat die gleichen Interessen, die gleichen Gesprächsthemen. Ja, wenn man frei hat, unternimmt man halt Sachen zusammen und erlebt viel. Aber auch auf Stationen gibt es immer wieder Situationen, die einfach ja komisch sind oder einen zum Lachen bringen können. Und die Heimbewohner an sich haben auch ganz herzliche und oder sind ganz herzliche, liebevolle Menschen und die auch durchaus Humor haben und ja, mit denen man auch ganz viel Freude erleben kann im Alltag.
Der Prophet Jesaja ruft im 40. Kapitel im 1. Vers: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und nun liegt es an uns, Gottes Auftrag zu verstehen und umzusetzen. Eine Mitarbeiterin in diesem Auftrag des Trostes ist bei CDRK möglich. Für den Dienst an Holocaust-Überlebenden in Israel werden entschiedene Christen aus dem deutschsprachigen Raum gesucht. Dabei werden die Mitarbeiter entsprechend ihren Gaben und ihrem Beruf eingesetzt. CDRK unterhält 2 Häuser im Norden Israels, im Gästehaus Beit El, an der Mittelmeerküste in Shavi Zion und im Pflegeheim Beit Eliezer im Mahalot. Dienen Christen den Bewohnern in praktischer Nächstenliebe. Dieser Dienst soll motiviert sein von der Liebe Christi. Das ist der Anspruch. Und Israel braucht Tröster. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz leben in Israel laut einer aktuellen offiziellen Statistik 193.800 Holocaust-Überlebende. Doch in welchem Verhältnis stehen eigentlich Christen und Juden? Hierzu möchten wir einige Gedanken weitergeben und einen Exkurs wagen. Aus Israel als dem von Gott erwählten Volk stammen Jesus Christus und die Apostel. Fast alle Verfasser der biblischen Bücher waren Juden. Der Name Israel kommt über 2500 Mal in der Bibel vor, als Personenname, als Staatsbezeichnung, als Bezeichnung für ein Volk, für ein Land und für eine Religionsgemeinschaft. Aus Israel stammt also Jesus Christus und genau hier manifestiert sich der Trost Israels in Person. Israel steht in einem einzigartigen Verhältnis zu seinem Gott Yahweh. Er hat sein Volk aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Deshalb wird er auch der Gott Israels oder der Heilige Israels genannt. Die bleibende Erwählung Israels wird nach den Aussagen des Alten und Neuen Testaments sehr deutlich, denn Israel wurde von Gott als Bundesvolk erwählt. Gottes Erwählung ist dabei seine freie Entscheidung gewesen, durch die er sich an Abraham und auch an seine Nachkommen gebunden hat. Es gab keine Verwerfung oder Verstoßung Israels. Erwählung bedeutet hierbei allerdings eine ganz besondere Beauftragung. Sowohl Israel als auch seine Nachkommen werden als Knecht Gottes bezeichnet und sie sind die Zeugen Gottes in dieser Welt. Zwar wurden die Bünde mit Abraham, Mose und David durch das Gottesvolk vielfach gebrochen, aber Gott hat seinen Bund mit Israel nicht gekündigt, sondern er hat es sogar durch Verheißungen erneuert und in Christus bestätigt. Und nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang die irdische Herkunft des Messias. Diese bestätigt die Erwählung Israels und die von Gott gegebene Verheißung. Der Messias Jesus von Nazareth war Jude. Im Neuen Testament finden wir die sehr deutlichen Worte: Das Heil kommt von den Juden. Die christliche Gemeinde versteht sich wie das Judentum als endzeitliches Gottesvolk. Für Juden bleibt die Zugehörigkeit zum Volk Gottes gleichbedeutend mit der Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Man wird sozusagen hineingeboren. Wer nämlich von einer jüdischen Mutter geboren wurde oder wer zum Judentum konvertiert ist, derjenige versteht sich fortan als Jude. Bei den Christen verhält es sich jedoch anders. Man wird Christ durch die persönliche Bekehrung oder Umkehr zu Jesus Christus, durch den persönlichen Glauben an Jesus. Der Vollzug der Taufe des Christen verbindet diesen sozusagen mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi und man wird in die Gemeinschaft des Leibes Christi eingegliedert. Damit werden die Unterschiede zwischen den Nationalitäten aufgehoben. In der Bibel heißt es dazu: In Christus ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Kehren wir jetzt zurück zu dem christlichen Verein Zedaka.
Das Motto von Zedaka lautet ja: Tröstet, tröstet mein Volk. Denkst du, du hattest in diesen 2 Jahren Erfolg in dieser Hinsicht oder du konntest irgendwie Menschen erreichen, Menschen öffnen? Wie ist so deine Bilanz im Bereich ja, Glaubensleben?
Ja, man hat sich natürlich bemüht, sage ich jetzt mal, tröstende Wirkung zu haben. Eben das hat man halt durch Pflege gemacht oder durch Zuhören, durch Gespräche auch. Aber meistens oder ganz oft ist es auch der Fall gewesen, dass die Holocaust-Überlebenden uns ermutigt haben, uns getröstet haben durch ihr entgegengebrachtes Vertrauen uns Deutschen gegenüber und auch dadurch, dass sie einen so schnell ins Herz geschlossen haben teilweise. Das hat schon auf Gegenseitigkeit beruht. Und dadurch die Liebe, die durch Jesus einfach zu ihnen weitergegangen ist, das war schon beeindruckend. Also dass wirklich Jesus gewirkt hat, das kam nicht von uns. Ja, und auch dadurch Situationen gab, wo man trösten konnte oder wo Gott uns gebrauchen konnte, eben sein Volk zu trösten.
Wie sind eigentlich deine Pläne für die Zukunft, wenn man jetzt die nächsten 5 Jahre anschaut? Ich meine, du hast jetzt 2 Jahre in Israel gelebt. Wie, wenn ich fragen darf, stellst du dir die Zukunft vor in Verbindung mit diesem Land?
Also meine Herzenssache ist natürlich Israel. Es hat sich jetzt so entwickelt in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, wenn es einen packt, dann richtig. Also ich würde mir schon wünschen, dass ich auch weiter mit Israel verbunden bleibe und Israel dienen kann, sein Volk trösten kann, also Gottes Volk trösten kann. Dass ich einfach erkenne, wo Gott mich haben will, ob weiter Israel dran ist oder vielleicht irgendwas anderes. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass Gott mich in seinem Reich einsetzen kann und dass ich das dann auch ja, durchführen kann.
Gut, vielen Dank, Christina, für deine Eindrücke.
Gerne.
Sie hörten soeben ein Interview mit Christina. Nachdem sie 2 Jahre mit Zedaka in Israel verbracht hat, wurde Israel zu einer Herzenssache für Christina. Sie wünscht sich auch für die Zukunft, dass sie mit Israel verbunden bleibt und Israel dienen kann, um Gottes Volk zu trösten. Das Interview haben wir auf der Jugendmissionskonferenz in Naila für sie geführt. In Israel ist der Dienst für die deutschen Volontäre an Holocaust-Überlebenden eine großartige Erfahrung, mit vielen Freuden, aber zum Teil auch mit Tränen. Dabei sucht man stets das Beste für die Menschen, denen man dient. Manchmal hilft es sehr, wenn die Volontäre versuchen, diese Menschen durch das Gebet zu trösten. Viele der Holocaust-Überlebenden können die Hände nicht mehr falten, aber die Zedaka-Mitarbeiter können es für sie tun. Was bedeutet es eigentlich für Sie ganz persönlich, Israel zu trösten? Was können Sie tun, um diesen Auftrag freudenvoll auszuführen? Die CDK-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch die Volontäre dienen den Menschen und sie trösten Holocaust-Geschädigte mit Worten und mit Gemeinschaft. Es wird zusammen gegessen und gelacht, gesungen und gespielt. Die Heimbewohner in Mahlott freuen sich über jede Aufmunterung und über jedes freundliche Wort. Durch freundliche Worte kann man die Seele wirklich effektiv trösten und eine angenehme Atmosphäre bewirken. Was die Holocaust-Überlebenden in ihrer Kindheit und Jugendzeit erlebt haben, ist oft nicht mit Worten zu beschreiben. Diejenigen unter den Heimbewohnern, die über ihre Vergangenheit reden können, erleichtern dadurch ihre Seele. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von CDK hören zu und sie nehmen diese Menschen ernst. Im Buch Jeremia in Kapitel 15, Vers 16 lesen wir, dass man durch Gottes Wort trösten kann. Dort steht Folgendes: Dein Wort wurde meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Es erfreut die Heimbewohner ganz besonders, wenn die CDK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter singen oder ihnen auch einmal einen Psalm aus der Bibel vorlesen. Dabei erfahren die Heimbewohner auch den Trost durch die ihnen entgegengebrachte Liebe. Wer hört so etwas denn nicht gerne oder wer empfängt es nicht gern? Ein paar liebe Worte, ein Händedruck, ein Lächeln, ein kleines Geschenk. Es gibt so viele Möglichkeiten, um Liebe zu zeigen und auszudrücken. Hören Sie jetzt, sehr geehrte Damen und Herren, wie angekündigt, das zweite Interview, und zwar mit Ellie. Sie arbeitet in der CDK-Zentrale in Meisenbach, Bad Liebenzell im nördlichen Schwarzwald.
Als nächste Interviewpartnerin habe ich jetzt Ellie vor mir von CDK, von dem christlichen Werk in Meisenbach, Bad Liebenzell. Grüß dich, Ellie.
Hallo.
Du machst Medienarbeit bei CDK, du gestaltest Videos und Plakate, Flyer und so weiter. Meine Frage an dich: Du hast in Israel Interviews mit Holocaust-Überlebenden geführt, Video-Interviews. Wie waren so deine ersten Eindrücke, als du da hingekommen bist und diese Leute gefragt hast, wie haben sie sich geöffnet, wie sind die Geschichten dann geflossen, sage ich mal? Wie sind deine Erfahrungen einfach in diesem Dienst?
Also, wo ich da angefangen habe, war das halt schon so, dass ich nicht mit der Tür ins Haus fallen konnte. Also es war meistens so, dass die Mitarbeiter in Israel, die Heimleitung, das für mich organisiert hat, dass wir sagen, okay, hier haben wir einen Interviewpartner, die kannst du interviewen, da haben wir Vertrauen, wir kennen ihre Geschichte. Das hat es halt sehr viel einfacher gemacht. Oft war das dann auch so, dass ich jemanden hatte, der dann dem ich die Interviewfragen gegeben habe. Ich konnte halt einfach hinter der Kamera stehen und das halt einfach verfolgen und gegebenenfalls nochmal nachfragen. Das waren halt schon sehr, sehr erlebnisreiche Geschichten. Gerade die eine Dame ist eine Heimbewohnerin, die hat halt auch so schwere Sachen erlebt. Und man hat echt gemerkt, dass ihr das schon was gekostet hat, die Geschichte zu erzählen. Und da bin ich auch voll dankbar, dass sie einfach das Vertrauen hatte und dass sie sich wirklich geöffnet hatte, um uns dann halt die Geschichte zu hinterlassen, wenn sie halt auch irgendwann nicht mehr da sein wird. Und sie sagte immer wieder, das ist sehr wichtig, dass wir erzählen, weil irgendwann sind wir nicht mehr da. Und es kommt immer wieder vor, dass die Leute sagen, es gab keinen Holocaust und dass es da Berichte und Geschichten gab, die halt wirklich aus erster Hand kommen. Interessant fand ich auch ein Interview von einer Dame, bei der wir dann zu Hause privat waren, weil sie uns gefragt hat, ob wir glauben, dass Jesus der Messias ist. Und das fand ich halt sehr interessant, weil viele ja doch so ein bisschen verhalten mit dem Thema sind. Und dann hat sie halt immer wieder gesagt, nee, das kann nicht sein, dass Jesus der Messias ist. Er hätte Israel den nationalen Frieden bringen sollen. Und Jesus hat den Frieden gebracht und das habe ich auch gesagt. Ich glaube, dass Jesus der Messias ist, weil er persönlichen Frieden bringt und er mir persönlich den Frieden gebracht hat. Und dann sagte sie noch, ja, das zählt nicht, was du glaubst. Also er sollte Israel den nationalen Frieden bringen. So, darauf hat sie einfach bestanden. Und dann hat sie aber auch gesagt, ja gut, es gibt ja auch dieses verbotene Kapitel in der Bibel, das Jesaja 53, das lesen die Juden in der Regel nicht. Sagte, dass Jesus der Messias ist, dass er leiden musste, aber nee, das kann nicht sein, dass Jesus der Messias ist. Und es hat mich voll bewegt, wo ich dann nach Hause gegangen bin. Ich habe einfach gedacht, boah, ich könnte mit ihr über Jesus reden und sie hat schon drüber nachgedacht. Und ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Ich weiß, Gott hat sie mir so aufs Herz gelegt, ich habe viel für sie gebetet und kurze Zeit später habe ich erfahren, sie ist dann verstorben. Vielleicht war ich dann die letzte Person, die mit ihr über Jesus reden konnte und das hat mich sehr bewegt. Und ich hoffe, dass ich sie auch bei Jesus treffen werde.
Wir wollen an dieser Stelle einen Text bringen, der wirklich zum Nachdenken bringt. Im Jahr 1978 hielt Johann Baptist Metz einen wirkungsgeschichtlich bedeutsamen Vortrag beim Katholikentag in Freiburg im Breisgau, der später mehrfach publiziert wurde. Seine theologischen Reflexionen über Christen und Juden nach Auschwitz gehören zu den ersten grundsätzlichen Äußerungen einer Theologie nach Auschwitz in Deutschland. Metz spricht von der absoluten Zäsur, die die Katastrophe der Judenvernichtung weltgeschichtlich und christentumsgeschichtlich markiert. Die Basiskategorien des theologischen Ansatzes von Metz sind Erinnerung und Opferperspektive. Erinnerung als theologischer Begriff steht für das Nichtvergessen des Leidens der Menschen durch Gott selbst, der Subjekt der Memoria Passionis ist. Es gilt, ein Klima der Erinnerung zu schaffen, die eine Wiederholung des Grauens unmöglich macht. Die zweite Basiskategorie stellt die Opfer in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sein oft zitiertes Diktum lautet prägnant: Wir Christen kommen hinter Auschwitz nicht mehr zurück. Über Auschwitz hinaus jedoch kommen wir, genau gesehen, nur zusammen mit den Opfern von Auschwitz. Johann Baptist Metz schreibt über die moralische Auffassung von Tradition. Ich bin kein Fachmann für die christlich-jüdische Ökumene. Wenn ich mich gleichwohl zu dieser Frage äußere, dann nicht zuletzt deswegen, weil ich nicht so recht weiß, was es heißt, angesichts der Katastrophe von Auschwitz ein Fachmann zu sein. Damit ist schon der Name gefallen, ohne den das Verhältnis zwischen Juden und Christen in diesem Land, wie schließlich überhaupt, nicht mehr formuliert und bestimmt werden darf. Der Name, von dem deshalb hier nicht abgegangen, der hier in keinem Augenblick vergessen werden soll, gerade weil er eben in der Art, in der wir hierzulande auch als Christen Geschichte zu bewältigen pflegen, bereits historisch zu werden droht, so als könnte dieser Name gleich anderen in eine vorgefasste und übergreifende Geschichte eingerückt und eingeordnet und damit erfolgreich dem Vergessen oder was schließlich auf das Gleiche hinauskäme, dem selektiven feierlichen Eingedenken ausgeliefert werden. Auschwitz. Hier vor allem symbolisch gemeint für das Grauen des millionenfachen Mordes am jüdischen Volk. Auschwitz betrifft uns alle. Das Unbegreifliche an ihm sind ja nicht nur die Henker und ihre Erfüllungsgehilfen, ist nicht nur die Vergöttlichung des Bösen in ihnen und nicht nur das Schweigen Gottes. Unbegreiflich, manchmal noch irritierender ist meines Erachtens das Schweigen der Menschen. Das Schweigen all derer, die zugeschaut oder weggeschaut haben und dadurch dieses Volk in seiner Todesnot einer unsagbaren Einsamkeit. Ich sage das nicht denunziatorisch, sondern mit Trauer. Ich sage das auch nicht, um etwa den zweifelhaften Begriff einer Kollektivschuld zu Ehren zu bringen. Ich plädiere für eine, wenn ich so sagen darf, moralische Auffassung von Tradition. Man kann der Geschichte nur trauen, ihr nur dann Maßstäbe für das eigene Handeln abgewinnen, wenn man die Niederlagen in ihr nicht leugnet und die Katastrophen nicht beschönigt. Ein Geschichtsbewusstsein haben und aus ihm zu leben, verheißt, gerade den Katastrophen nicht ausweichen, heißt auch jedenfalls eine Autorität niemals aufkündigen oder verächtlich machen, die Autorität der Leidenden. Dies gilt in unserer christlichen und deutschen Geschichte, wenn irgendwo, für Auschwitz. Das jüdische Schicksal muss moralisch erinnert werden, gerade weil es bereits rein historisch zu werden droht.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Ich meine, du bist jetzt eine Vollzeitmitarbeiterin. Eine Vollzeitmitarbeiterin heißt ja, dass du nicht ehrenamtlich bei CEDECA tätig bist, sondern dort angestellt bist praktisch. Und wie kam es dazu? Wie kamst du zum Glauben an Jesus Christus und wie kam es dann zu deiner Berufung in dieses Werk?
Also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Somit habe ich halt alles auch mitgekriegt von der Bibel, von Jesus. Ich hatte mich auch mal so ein paar Mal für Jesus entschieden, aus Angst, dass ich nicht dabei bin, falls er mal wiederkommt. Oder weil ich dann halt einfach auch im Teenie-Alter halt so viel angehäuft habe, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche jetzt endlich diesen Seelenfrieden. Das waren so die Beweggründe. Aber mit 18 habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was zählt wirklich? Entweder ganz für Gott oder gar nicht. Das war halt eine Evangelisationsveranstaltung, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich möchte mein Leben ganz in Gottes Hände legen, ich möchte mich ganz Jesus übergeben. Und ab da hat mein geistliches Leben angefangen. Genau. Zu CEDECA bin ich gekommen, wo ich 27 Jahre war, hat sich für mich so ganz gezielt die Frage gestellt, was will Gott von dir? Ich wusste, es muss irgendwie was anderes geben, aber was, da hatte ich irgendwie, also ich bin wirklich durch eine Krise gegangen und da hat Gott mir in der Bibel ein Vers gezeigt, wo ich war am Weinen. Ich habe einfach gesagt, Herr, bitte zeig du mir, was du mir sagen willst. Normalerweise mache ich das nicht, dass ich die Bibel aufschlage und jetzt nach einer Erleuchtung suche, sondern ich habe einfach die Bibel gelesen, ich brauchte irgendwie Trost, ich brauchte irgendwas, was mich tröstet. Und da bin ich auf Jesaja 66 gekommen, bis zum 13. Vers, wo dann steht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, in Jerusalem werdet ihr getröstet werden. Und kurze Zeit später hatten wir auch eine Reise nach Jerusalem, also die war schon im Plan. Und als wir dann in Jerusalem waren, war ich richtig aufgeregt und ich habe einfach gewünscht, dass Gott mir hier in Jerusalem zeigt, was er mit mir vorhat. Und das war gar nicht so spektakulär, aber die Botschaft war so eindeutig. Das war in einem Hotel, hat uns der Redner so ans Herz gelegt, Israel braucht Botschafter. Und ich liebe Israel schon seit meiner Kindheit. Und ich weiß, irgendwie muss man halt für Israel stehen, aber in welcher Form und wie, das wusste ich halt nicht. Und das habe ich halt so mitgenommen und war dann im Flug unterwegs, also auf dem Rückflug. Und da kam er mit einem älteren Herrn ins Gespräch, der war in der israelischen Botschaft tätig in Berlin. Und der hat mir nochmal gesagt, ja, Israel ist ein kleines Land, aber militärisch vorne, wirtschaftlich, medizinisch, technisch. Also auf allen Ebenen ist Israel vorne und in den Medien, wie kommt es darüber? Und dann sagt er wieder, Israel braucht Botschafter. Und dann habe ich gedacht, wow, das höre ich jetzt zum zweiten Mal. Was will Gott damit sagen? Ich habe mich dann halt beworben für eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin, Mediengestaltung. Und genau, da haben wir halt das erste Semester gehabt, so die Grundlagen, war ganz interessant, schön und gut. Und im zweiten Semester ging es halt um Marketing. Und da haben uns die Schüler schon alle gesagt, hey, das ist ein strenger Dozent, pass auf, ne, bei dem, wie er euch da verhält. Und dann waren wir auch dementsprechend sehr gespannt, was jetzt kommt. Und er kam halt in den Unterricht rein und hat die ersten Sätze, die er gesagt hat, waren, ihr seid Mediengestalter, ihr seid Botschafter, eure Aufgabe ist es, die Botschaft an den Mann zu bringen. Und somit wusste ich, es wird irgendwas mit Israel zu tun haben, aber wie und was. Und dann ist halt schwierig, in Israel eine Stelle zu kriegen. Ich würde halt gerne in Israel arbeiten, das wäre so mein Traum. Genau, und da habe ich gedacht, ich gehe vielleicht mal über ZDK für ein Jahr nach Israel, um zu gucken, ob sich dann was ergibt. Und dann hat der Frank Lesler, mein Chef jetzt, der hat die Bewerbung gesehen und hat dann gesagt, okay, wir brauchen dich hier im Schwarzwald in Meisenbach. Und seitdem bin ich bei ZDK.
Und ferner schreibt der Theologe Johann Baptist Metz Folgendes. Verbirgt sich das Christentum nicht zu sehr den praktischen Kern seiner Botschaft? Immer wieder hört man, die jüdische Religion sei primär praxisorientiert und weniger an der Einheit der Lehre interessiert, das Christentum hingegen sei primär Glaubenslehre und aus dieser Differenz ergebe sich eine beträchtliche Schwierigkeit für die jüdisch-christliche Ökumene. Doch auch das Christentum ist nicht in erster Linie eine Doktrin, die es möglichst rein zu halten gilt, sondern eine Praxis, die es radikaler zu leben gilt. Diese messianische Praxis der Nachfolge, der Umkehr, der Liebe und des Leidens kommt nicht nachträglich zum christlichen Glauben hinzu, sie ist realer Ausdruck dieses Glaubens. Schließlich muss gerade auch der christliche Glaube so geglaubt werden, dass er nie bloß geglaubt, sondern in der messianischen Praxis der Nachfolge getan wird. Nun gibt es freilich ein Christentum des nur geglaubten Glaubens, ein Überbau-Christentum zu unseren eigenen Interessen, ein Christentum als bürgerliche Religion, ein Christentum, das nicht nachfolgt, sondern an die Nachfolge glaubt und unter dem Deckmantel der geglaubten Nachfolge die eigenen Wege geht. Ein Christentum, das nicht mitleidet, sondern an das Mitleiden glaubt und unter dem Deckmantel des geglaubten Mitleidens jene Apathie pflegt, die uns Christen schließlich auch so unangefochten mit dem Rücken zu Auschwitz weiter glauben, weiter beten ließ und die uns, um ein Wort Bonhoeffers aufzugreifen, in der Zeit der Judenverfolgung gregorianisch singen ließ, ohne dass wir gleichzeitig für die Juden geschrien hätten.
Wie sind deine Eindrücke eigentlich von der Jugendmissionskonferenz hier, Naila?
Also was ich sehr interessant finde immer, da wir ja halt nicht direkt Heidenmission sind, sondern Mission kann man es in dem Fall ja auch nicht nennen. Wir versuchen durch unsere Taten, Jesus zu zeigen. Und wenn die Leute uns fragen, dürfen wir antworten. Von uns aus ist es schwierig, was zu sagen. Und da ist das halt immer so ein bisschen kritisch gesehen. Und das ist jetzt halt sehr interessant, weil gerade nach dem Attentat, den es jetzt gab in der Halle, sprechen uns immer wieder Leute darauf an, dass sie es wichtig finden, dass wir da sind und dass dieser Vers, tröstet, tröstet mein Volk, dass das gerade sehr präsent ist für sie und besonders wichtig geworden ist. Also das Interesse ist schon da, würde ich sagen, mehr halt zum Thema Israel, würde ich sagen. Also die Leute kommen dann und sagen, ja, ich war auch schon mal in Israel, ist so schön, schön, dass ihr da seid. So, genau.
Was motiviert dich in deinem Dienst eigentlich? Welcher Bibelvers oder welche Vision hast du? Was möchtest du für Projekte anstoßen jetzt in naher Zukunft? Was ist so dein Plan?
Also Israel braucht Botschafter, das ist immer noch so präsent in meinem Kopf. Was ich halt sehr, sehr bewegend finde, ist, dass Gott mich damals getröstet hat mit dem Vers, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und dass wir jetzt gerade bei Zedaka diesen Auftrag haben, tröstet, tröstet mein Volk, dass sich das wiederholt. Das bewegt mich halt immer wieder. Das Einzige, wo die Juden halt wirklich den Trost finden können, das ist in dem Trost in Jesus selber. Er ist der Trost. Und das möchten wir vorleben, das möchten wir ihnen zeigen. Und hier in Deutschland halt geht es darum, für Israel zu stehen, einzustehen und wirklich Botschafter zu sein. Gott hat sein Volk auserwählt und es ist ein besonderes Volk.
Ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle Gottes reichen Segen. Auch jetzt, wenn du in deinen Stand zurückkehrst. Ja, viel Erfolg und Gottes Segen.
Ja, vielen Dank und Shalom.
Dieses Lied sang Natalia Gonochowa aus St. Petersburg und mit diesem wunderschönen Lied über den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten verabschiede ich mich von Ihnen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis hoffentlich ganz bald. Am Mikrofon war euer Alexander Schmidt.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.